Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Manchmal fällt einem gar nicht auf, dass man gar nichts mehr schafft, weil man die ganze Zeit sich selbst zu Tode verwaltet. Und wenn man da sitzt und sich mal die Zeit nimmt und der Chef sagt, wir müssen jetzt gucken, wie kommen wir auf 5 Stunden, dann kommen ganz schnell nämlich die Sachen, von denen jeder weiß, dass sie Blödsinn sind. Zum Beispiel Meetings.
Willkommen bei Fokus. Eine 25-Stunden-Arbeitswoche bei vollem Gehalt und Urlaub? Das kann funktionieren. Wie, das hat der Bielefelder Unternehmer Lasse Reingans bei den diesjährigen Tagen der Utopie erzählt. Reingans wagte das Experiment in seinem eigenen Unternehmen, denn mit dem 5-Stunden-Tag erreichte sein Team eine höhere Produktivität in kürzerer Zeit. Lasse Reingans hat Medienwissenschaften studiert. Er ist seit über 20 Jahren im Digitalgeschäft tätig. 2017 hat er den 5-Stunden-Arbeitstag bei gleichem Lohn- und Urlaubsanspruch eingeführt.
Sehr viel Arbeit, sehr viel Stress, Digitalbranche. Man arbeitet eigentlich rund um die Uhr, was nicht besonders schlimm war in vielen Jahren, weil das auch genau das ist, was ich schon immer machen wollte. Aber gleichzeitig hatte ich natürlich plötzlich Kinder und Verantwortung und wir waren immer mehr Leute und die Tage wurden nicht kürzer und man wurde nicht jünger und plötzlich starb mein Vater und ich saß 2017 im Sommer in meinem Garten und hatte ein Jahr Konflikt hinter mir, wie komme ich aus dieser Firma raus, wo so vieles nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und ich saß total erschöpft im Juni in meinem Garten und habe gemerkt, so will ich das gar nicht. Das ist nicht so, wie ich leben will. Und da habe ich, wie wollen wir denn wirklich, wirklich leben? Das hat mich damals ein bisschen beschäftigt. Und für mich in dem Teil, wie wollen wir eigentlich wirklich arbeiten? Und ich hatte das Glück, eben durch den Verkauf meiner Agentur damals ein bisschen Geld zu haben, wo ich den Luxus mir rausnehmen konnte, ein paar Monate mir dazu mal Gedanken zu machen. Und gleichzeitig hatte ich die Chance, eine Agentur zu übernehmen, die wesentlich kleiner war als unsere alte. Und habe mich damit beschäftigt, mit den Fragen, wie soll das denn werden und wie soll man denn arbeiten, sodass man dabei zufrieden bleibt, glücklich bleibt, gesund bleibt, Zeit hat für Dinge, die wirklich wichtig waren. Und ich hatte im September mein Team übernommen und im Oktober mein Team übernommen und im November haben wir zusammengesessen und ich habe gefragt, liebe Kollegen, ihr kennt mich jetzt noch nicht so lange, nämlich 2 Wochen, aber ich habe folgende Idee, wollt ihr weniger arbeiten und das Gleiche verdienen? Scheint eine komische Frage zu sein, die man vom Chef gestellt bekommt. Da haben mich einige angeguckt und waren sehr irritiert und haben geguckt, ob ich das als Test meine, wie man das typischerweise vielleicht im Arbeitsumfeld erwarten würde. Der Chef testet dann neue, wer möchte ja eigentlich wirklich arbeiten und wen schmeiße ich direkt raus. Ich habe allerdings sehr schnell klar gemacht, dass es mir schon ernst ist und dass ich glaube, dass wir vieles, was in der Wirtschaft läuft und was wir bei uns im Büro tun, eventuell anders lösen können und habe damit eigentlich eine Debatte anstoßen wollen, um zu gucken, wie schaffen wir es vielleicht, Arbeit und Leben so zu vereinen, dass wir da gesund durchkommen, um das mal so zu sagen. Bevor ich da jetzt konkret drüber spreche, will ich aber doch einmal kurz auf die Welt heute zu sprechen kommen. Wo stehen wir denn eigentlich? Das sind nämlich irgendwie Dinge, die ich jetzt erzähle, die gar nicht neu sind und auch nicht überraschend sind, aber es sind einfach Dinge, die ganz viele von Ihnen vielleicht sich noch nicht so verinnerlicht oder verdeutlicht haben. Wir haben so ein paar Megatrends und keines der Worte ist irgendwie gerade wahrscheinlich eine Überraschung. Wir leben in einer globalisierten Welt, alles hochdigital und weiter digitalisierend. Wir haben einen demografischen Wandel, der uns in Deutschland extrem beschäftigt. Ich kenne die Zahlen jetzt, die konkreten in Österreich nicht, aber die Alterspyramide ist einfach so, wir überaltern. Es geht aber auch um Individualisierung ganz viel, um Vernetzung. Und wir haben gerade Corona. Das ist auch eine Sache, die gerade sehr viel Einfluss auf alles hat. Es gibt da so ein Fachwort für, das kennt der ein oder andere von Ihnen vielleicht. Das nennt sich die VUCA-Welt. Wir leben in einer Welt, die ist höchst volatil, also sehr schnell, enorm von Unsicherheit geprägt, von Komplexität geprägt und viel mit Ambiguität, also viel Mehrdeutigkeit. Es gibt nicht eine Wahrheit, es gibt einfach viele Möglichkeiten, Dinge zu lösen, Probleme vielleicht zu begegnen. Und es gibt ein schönes Beispiel, das ich selbst irgendwann mal gehört habe und ich fand das so faszinierend, weil das genau das bezeichnet, was die VUCA-Welt in der Wirtschaft eigentlich bedeutet. Und ich würde Ihnen gerne mal die Frage stellen, ob jemand von Ihnen sich erklären kann, warum 2008 die Kaugummiverkäufe von Wrigley's massiv eingebrochen sind. 2008 Kaugummiverkäufe. 2008 war das iPhone auf dem Markt. Es kam Ende 2007 raus und das ist die Chart, wie sich es mit den Kaugummiverkäufen verhalten hat. Warum ist das so? Also das ist eigentlich ganz leicht, wenn man sich verdeutlicht, wo kaufen wir Kaugummis an der Kasse? Wahrscheinlich, weil vielleicht ein Kind nörgelt und ein Kaugummi möchte oder weil man selber denkt, oh, hier bin ich gerade gelangweilt in der Schlange und habe nichts zu tun, dann nehme ich mir doch mal ein paar Kaugummis. Und seitdem das iPhone und Smartphones als solche auf der Welt sind, hat man plötzlich keine Langeweile mehr. Das Kind ist beschäftigt, man selber liest Nachrichten, guckt auf Facebook und plötzlich verkaufen die keine Kaugummis mehr. Und das ist genau das, was hinter VUCA eigentlich steckt. Irgendwo auf der Welt passiert irgendetwas Kleines oder Großes, was aber ganz abseits von meinem Geschäft ist und beeinflusst das, was ich täglich tue und wie ich mein Unternehmen bestreite und Umsätze generiere, massiv. Deswegen sprechen auch viele vom VUCA-Virus Corona. Eine globale Welt, irgendwo fällt ein Sack Reis um und schwupp ist die ganze Welt in einem anderen Zustand. Und das passiert ständig und überall und passiert auch schon länger. Wenn man sich die Beispiele anguckt, wir haben Airbnb, Hotelbranche ist komplett angegriffen dadurch. Wir haben Spotify, Musik wird anders gehört. Wir haben Uber, vielleicht nicht hier, vielleicht auch nicht in Bielefeld, aber in Berlin. Und wir haben einfach ganz viele Disruptionen und disruptive Geschäftsmodelle, die einfach unsere Wirtschaft und die Schnelligkeit in der Wirtschaft und die Planbarkeit von der Wirtschaft massiv beeinflussen. So viel zum Kontext, wie das jetzt gerade so ist, gefühlt. Ich glaube, das ist nichts Neues für Sie, aber man muss auch mal gucken, wo kommen wir denn eigentlich her? Und wenn ich jetzt mal gucke, wir kommen irgendwann aus einer Zeit, wo wir eigentlich Ackerbau und Viehzucht betrieben haben und uns selbst versorgt haben. Und zwar so, wie die Sonne und der Mond sich verhalten hat. Nämlich wir stehen auf, wenn es hell ist, versorgen uns selber und gehen dann irgendwann ins Bett, wenn der Tag um ist. Und plötzlich hat jemand die Dampfmaschine erfunden und damit auch neue Spielregeln. Denn da gab es Elektrizität. Wir konnten plötzlich Fließbänder betreiben. Und wir konnten repetitive, nach einem bestimmten Takt definierte Arbeitsleistung erbringen. Man konnte Arbeit messbar machen, man konnte bewertet werden nach eben Stückzahlen, die geschafft werden und man konnte rund um die Uhr arbeiten, nämlich in einem Schichtbetrieb. Man könnte überlegen, 3 Schichten sind 3 mal 8 Stunden zum Beispiel und plötzlich haben wir einen 8-Stunden-Tag und alle glauben, das ist von Gott gegeben. Genau, natürlich war das nicht nur, dass eine Dampfmaschine da war, wir hatten dann Elektrizität, sondern wir haben auch ganz viele andere tolle Innovation. Irgendwann gab es Supercomputer und irgendwann konnten wir wahrscheinlich auf dem Mond fliegen. Ich glaube ja. Wir hatten plötzlich Musik auch zu Hause. Ne? Also das, was früher so anstrengend war, ins Konzerthaus zu gehen und uns jetzt gerade so glücklich gemacht hat, hat man dann eben auf einer LP zu Hause gehabt. Es gab Telefone, man war erreichbar. Dann wurden Telefone irgendwann mobil. Irgendwann wurden die Hobbys wieder mobil. Wir hatten alle, also ich zumindest, einen First Sony, irgendeinen schönen Walkman, der uns dann leiernde Musik vorgespielt hat. Jemand hat das Internet erfunden, so wie wir es kennen, nämlich mit einem Webbrowser, dass man irgendwo drauf geht und damit massiv natürlich unser Leben immens beeinflusst. Irgendwann hat es iPods gegeben und es ging immer weiter, es wurde immer mehr, schneller. Und das iPhone kam irgendwann auf den Markt, hat Kaugummi-Verkäufe kaputt gemacht, hat aber auch ganz viele Dinge, die wir kennen, ersetzt. Wir hatten ganz viel Hardware oder Dinge wie eine Karte, um nach Götzis zu navigieren. All die Dinge decken jetzt Mobiltelefone ab. Und das hat natürlich auch Einfluss auf unsere Arbeitswelt gehabt. Wie hat sich denn eigentlich die Arbeitswelt und der Schreibtisch im Büro verändert über die letzten 40 Jahre? Es verschwinden einfach immer mehr nach und nach Dinge. Ein Bekannter von mir, der Optiker ist, freut sich, dass die Sonnenbrille da noch immer liegt, aber wer weiß, wie lange noch. Was man auch zeigen muss und was man sich auch verdeutlichen muss, ist, wie lange braucht Technologie eigentlich, wenn sie erfunden wird, bis sie eigentlich weltweit in den Markt, also eine Marktdurchdringung von über 25% erfährt. Bei Flugzeugen waren das noch 68 Jahre und man sieht, es geht halt exponentiell immer schneller weiter. Also Technologie wie das Internet brauchte dann nur noch 7 Jahre, iPod noch schneller und dann, wenn man weitergeht, irgendwann hatten wir Pokémon Go, ich weiß nicht, ob das hier a thing war, aber überall liefen Leute durch die Gegend und haben auf ihr Handy geguckt und irgendwelche Pokémons gesucht. Und das hat nicht mal 3 Wochen gedauert, bis das ein Megatrend auf der ganzen Welt war. Wir können also für uns gerade festhalten, wir können uns mal gerade alle entspannen, weil es wird nie so langsam wie heute. Es wird nicht mehr so langsam sein. Morgen ist schneller. Und wenn man jetzt nochmal zurückguckt, früher war es relativ einfach. Da gab es eben Butter, Milch und Sahne bei dem kleinen Geschäft nebenan. Es ist keine Überraschung, wenn jetzt jeder Amazon kennt, die 225 Millionen Produkte haben, die manchmal am gleichen Tag noch zu Hause sind. Wir haben nicht nur Amazon, wir haben auch Spotify, Netflix und wir haben eigentlich jederzeit alles dabei. Wir können arbeiten, wann und wo wir wollen. Wir können Musik hören, wann und wo wir wollen. Wir haben jede Möglichkeit von eigentlich jedem Ort. Gleichzeitig haben wir aber auch gefühlt immer mehr Aufgaben. Wir haben so viele Dinge, die wir vor 50 Jahren vielleicht nicht machen mussten, die uns einfach ständig, naja, irgendwo im Terminkalender begegnen. Was wir also festhalten können, es verändert sich einfach alles rasant. Und es ist nicht so wie früher, dass die Postkutsche kommt und uns morgens um 10 unsere Aufgaben bringt für den Tag. Und wenn wir die durchgearbeitet haben, dann haben wir frei. Sondern es ist so, dass alle 10 Sekunden E-Mails reinkommen und diese E-Mails uns ja unter eine gewisse Anspannung, glaube ich, setzen. Wer kennt das? Sind Sie noch bei mir? Okay, das ist gut. Es ist jetzt auch so, dass wir von dieser eigentlich Maschinenarbeit, wie es früher war, nämlich Arbeit, die jetzt von Maschinen gut gemacht werden kann, weil sie eben repetitiv und eigentlich sehr simpel sind, kommen wir zu Computerarbeit, die total kompliziert ist und die uns extrem herausfordert. Das heißt, die Arbeit, die wir wirklich schaffen, ist sehr komplex geworden und es gibt auch nicht die simple Lösung. Wir können einfach ganz viele Wege gehen, wie wir zum Ziel kommen. Und wir finden uns einfach wieder in einer Welt, wo alles irgendwie vernetzt und miteinander in Verbindung steht. Und dadurch gibt es eine große Überforderung für viele. Für manche mehr, für manche weniger. Ich saß 2017 auf jeden Fall extrem erschöpft nach dieser Zeit im Garten und habe mir eben gesagt, wie machen wir das anders? Und das sieht man eben auch in der Gesellschaft. Das sind die Burnout- und die psychischen Belastungsstörungserkrankungen in Deutschland, bis 2016 geht es, glaube ich, ist einfach, das geht ganz schön nach oben. Und ich kann nur von mir sprechen, Corona macht das jetzt nicht gerade besser. Also ich kenne wenig Menschen, die gerade irgendwie in einer guten Situation sich fühlen und irgendwie stabil da gut durchkommen, sondern die können alle nicht mehr. Deswegen wundert es vielleicht auch nicht, dass so diese Generation Y-Thematik mit New Work-Life-Balance immer größer wurde. Weil wir einfach in einer sehr herausfordernden Situation stecken. Sowohl privat als auch beruflich. Und die Frage, ob die auch arbeiten wollen, hat die Zeit nämlich irgendwann gestellt. Ja klar wollen die arbeiten. Aber nicht unbedingt nach den alten Spielregeln. Die wollen vielleicht Teilzeit, das ist Google Trends, das zeigt uns, wie sind Suchvolumen zu bestimmten Worten, wie nämlich Teilzeit. Und die wollen vor allem nicht für jeden arbeiten. Da gibt es Tools wie Glassdoor, Kununu, die zeigen, wie ist denn die Kultur einer Firma, wie fühlt sie das an, da zu arbeiten. Und plötzlich realisieren Firmen, oh ja, wir sollten mal gucken, wie wir irgendeine Agentur bezahlen, damit wir uns schön bunt anmalen, damit wir total fancy aussehen. Genau, und was wir natürlich auch noch haben und erleben als Arbeitgeber, es gibt einfach kaum noch Menschen, die wir erreichen können, weil es einfach viel zu viele offene Stellen bei viel zu wenigen Bewerbern gibt. Und die wir haben, vielleicht kennen Sie die Gallup-Studie, die jedes Jahr aufs Neue die immer gleichen Ergebnisse liefert. Wir haben nämlich 15%, die wollen für das Unternehmen, die brennen für das Unternehmen, die wollen für das Unternehmen arbeiten. Dann haben wir 70%, die machen das, was man ihnen eben vorschreibt. Und wir haben 15%, die haben überhaupt keinen Bock mehr, die sind schon weg. Die haben schon innerlich gekündigt und die liefern eben dann auch wahrscheinlich entsprechend. Es gab eine spannende Umfrage hier aus Österreich von letztem April oder Mai. Und ich habe die gesehen und habe mir gedacht, das wird nochmal richtig interessant. Da wurde nämlich die Frage gestellt, wie geht es für dich nach Corona weiter? Und über 50% sagen, das wird nicht mehr der gleiche Job, den ich jetzt mache. 49 wollen gehen, also die wollen einen anderen Job. Ein paar andere wollen sich einfach intern verändern. Das heißt, die gehen dem Unternehmen vielleicht nicht abhanden, aber auf jeden Fall reflektieren, glaube ich. Also meine Interpretation ist, durch Corona und die erste Phase dieser großen Verunsicherung und des Stillstandes hatten viele Menschen zum ersten Mal die Zeit, kurz zu reflektieren und innezuhalten und sich zu fragen, will ich das eigentlich genauso oder will ich was anderes? Genau, und den demografischen Wandel hatte ich eben schon. Wir können festhalten, dass auf jeden Fall das, was da gerade passiert in der Welt, Unternehmen eigentlich vor ganz viele Herausforderungen stellt. Wie Struktur aussieht, wie Führung aussieht, wie Kultur aussieht, wie Organisationen aussieht, wie Prozesse aussieht und so weiter und so weiter. Ich habe für mich ganz klar gehabt, da bin ich auch sehr stabil in dieser Haltung, ich gehe absolut davon aus, dass Menschen einen Top-Job machen wollen. Es steht niemand morgens auf und sagt, heute mache ich mal so richtig gar nichts. Heute mache ich mal so einen richtig schlechten Job. Das ist nämlich, glaube ich, einfach nicht zufriedenstellend für niemanden. Und ich gehe davon aus, dass Menschen gut sind und ich gehe davon aus, dass Menschen einen Top-Job machen wollen. Aber wie eben gesagt, die wollen das halt nicht auf irgendeine Art und Weise. Da wird einfach die Frage nach dem Why, vielleicht kennt das auch der eine oder andere, wird halt größer. Warum machen wir das hier? Und wozu? Also die Frage nach der Sinnhaftigkeit auch wird größer, weil einfach alle hinterherlaufen und es nicht mehr schaffen. Und wenn wir von Utopien sprechen, dann ist irgendwie auch eine Utopie, wie will ich eigentlich am Ende des Tages, wenn ich sterbe, worauf will ich dann zurückgucken? Und für mich war einfach klar, dieses ständige Hamsterrad, das ist für mich nicht gut, für mein Umfeld nicht gut, für die Gesellschaft nicht gut, für meine Familie nicht gut. Und so haben wir das einfach bei uns damals eingeführt. Mit einer Vision, die ich rausgegeben habe, was treibt mich eigentlich an? Ich habe gesagt, wir retten den deutschen Mittelstand. Klingt total hochtrabend, aber ist halt eine Vision, das kann man nicht unbedingt erreichen. Aber damit habe ich meinem Team verdeutlicht, ich stehe nicht auf, damit ich der Reichste auf dem Friedhof irgendwann bin, sondern ich will irgendwie Impact haben. Ich will, dass unsere Kunden besser dastehen als ohne uns. Und das treibt mich an. Und das treibt mich auch in 5 Stunden an und nicht nur nach. Das treibt mich einfach grundsätzlich an. Und ich konnte damit auf jeden Fall mein Team begeistern. Und dann haben wir uns eben wiedergefunden in diesem Oktober 2017 und die Frage diskutiert, was heißt das eigentlich mit dieser Arbeitszeit und wie können wir vielleicht das Gleiche schaffen, nämlich nicht kürzer arbeiten oder weniger arbeiten, also ja, kürzer arbeiten, aber anders arbeiten. Und da kommt man eigentlich gar nicht dran vorbei, dass man sich auch die Frage stellen muss, was ist denn eigentlich Leistung heutzutage? Wir hatten eben das Fließband, das ist ganz klar, da haben wir nämlich 10 Stück pro Stunde, das kann man sagen, hier 10 Stück ist super, also 8 Stunden Arbeit gleich x Stück. Aber heute ist ja auch Arbeit, vielleicht mal E-Mails schreiben. Könnte ja eine Arbeit sein. Ich persönlich schreibe E-Mails extrem schnell. Meine Frau schreibt E-Mails extrem langsam. Die E-Mails meiner Frau sind aber viel besser als meine. Einfach nur, um da verschiedene Gedanken mal zu teilen. Und in der Welt, wo es eigentlich um Kreation oder Dienstleistung und kognitive Aufgaben geht, ist einfach dieses alte Verständnis von Leistung gleich Zeit völlig überholt. Umso mehr fanden wir es total spannend, dass wir über eine Studie gestolpert sind, die sagt, in einem 8-Stunden-Tag sind eigentlich nur 2,53 Stunden produktive Arbeitszeit. Wie klingt das? Gibt es da jemanden, der da sich das vorstellen kann? Weil wir alle kennen, wie es im Büro halt manchmal ist. Man hat Tage, es geht einem nicht gut. Man hat Tage, da hat man auch andere Dinge noch zu organisieren, nämlich vielleicht Sommerreifen aufs Auto, Kind ist krank, Geburtstage, Wochenendplanung, Fußballdiskussionen. All diese Dinge, die ich auch gar nicht verurteile, weil im 8-Stunden-Tag irgendwo dafür Zeit sein muss. Oder in einem Tag muss dafür Zeit sein. Wir haben als Team aber entschieden, diese Zeit wollen wir nicht als Arbeitszeit nutzen, sondern wir treffen uns von mir aus dazu, wenn 13 Uhr vorbei ist. Interessanterweise, wenn man sich die 2,5 Stunden anguckt und dann aber guckt, wie viele Überstunden gemacht werden, steigt auch ewig an. Immer mehr Überstunden. Irgendwie kommt es mir immer so vor, dass mit der ganzen Arbeit und den ganzen Überstunden trotzdem nicht so ein richtiges Fortkommen passiert. Weil nämlich keiner, wie jetzt in Corona bei der Umfrage eben, keiner mal kurz innehält und überlegt, ja, vielleicht wäre es doch besser, wenn wir ein Rad erfinden und nicht mit viereckigen Reifen nach vorne fahren. Wir saßen auf jeden Fall in diesem Meeting und haben gesagt, okay, was müssen wir tun? Und wenn man da sitzt und sich mal die Zeit nimmt und der Chef sagt, wir müssen jetzt gucken, wie kommen wir auf 5 Stunden, dann kommen ganz schnell nämlich die Sachen, von denen jeder weiß, dass sie Blödsinn sind. Zum Beispiel Meetings. Ja. Man braucht natürlich Meetings und Abstimmungen. Aber umso schöner finde ich die Statistik der Band 1. Erstmal sind viele Meetings überflüssig. Viele Teilnehmende in Meetings sind überflüssig. Die Ziele sind nicht klar. Wir haben keine Agenda. Und außerdem geht auch die Hälfte der Zeit dafür drauf, dass man erstmal sagt, wie es einem so geht. Nicht falsch verstehen, das ist total wichtig. Wir müssen uns darüber austauschen, wie es uns geht. Heute mehr als früher. Aber vielleicht sollte man da nicht ein teures Meeting mit 10 Leuten ansetzen, sondern vielleicht eine Viertelstunde nach Feierabend sich mal auf einen Kaffee oder Bier in der Küche treffen. Dann haben wir auch schnell über Prozesse gesprochen. Und zwar gibt es in Deutschland, in Österreich sicher nicht, aber in Deutschland gibt es noch, das ist zwar schon ein paar Jahre alt, hat sich aber nicht viel geändert, gibt es noch 80% fast der Unternehmen, die Faxe verschicken, und zwar häufig. Das Fax ist dieses Gerät. Ich habe mich 2000 selbstständig gemacht, ich habe natürlich keinen Fax gebraucht. Natürlich nicht, weil das einfach unnütze Zeitverschwendung ist, mit Faxen zu arbeiten. Und wenn wir von Meetings sprechen und von Faxen und Prozessen, müssen wir aber auch über Kommunikation sprechen. Weil was für den einen eine 6 ist, ist für den anderen eine 9 und die haben beide haben recht. Und wir müssen uns auch als Führungskraft oder als Arbeitgeber vor Augen halten, dass es ganz unterschiedliche Wahrheiten gibt und ganz unterschiedliche Perspektiven und diese reine Wahrheit des Patriarchen von früher einfach schon lange nicht mehr gilt. Wir müssen einfach ein bisschen demütiger sein und mal vor unserem Hohn raus runterkommen. Und das habe ich und meinem Team auch ganz klar gemacht, dass ich eigentlich wahrscheinlich am wenigsten weiß von allen. Nur halt ein paar Talente habe, die super zusammenspielen mit anderen. Wer kennt es nicht im Büro? Der Kollege oder die Kollegin kommt mit dem Kaffee rein und sagt, hey, weißt du schon, kannst du mal gerade dies und jenes? Und man kommt gar nicht mehr zum Arbeiten. Und da gibt es Studien, die haben ganz klar herausgefunden, wenn wir in einem Flow sind, in diesem Zustand von, wir sind wirklich gut in einer konzentrierten Arbeitsphase und kriegen richtig was geschafft. Und dann klingelt das Handy oder der Kollege mit dem Kaffee Es dauert eine Viertelstunde, bis wir wieder da sind, wo wir vorher waren. 15 Minuten, bis unser Hirn wieder auf dem Level ist, dass wir da weiterarbeiten, wo wir eben aufgehört haben. Das muss man sich erst bewusst machen. Also wir haben im Team da gesessen und haben Whiteboards vollgeschrieben mit Ideen, Tools, Veränderungen, Regeln, die wir uns selbst auferlegen, um einfach alles, was nicht sinnvoll ist, nur mal einfach zu haben und zu debattieren darüber, was machen wir jetzt als Alternative, wie sieht eine Lösung aus? Wir haben auch eine Taskforce gegründet, die jeden Tag, wir sitzen im 6. Stock, haben einen Fahrstuhl, das heißt, jeder, der aus der Tür rausgeht, hat eine Minute noch, bis er draußen ist. Hat man ein kleines Tool mit einem QR-Code an der Wand, beim Rausgehen kriegt man 3 Fragen. Hat heute alles geklappt? Was hat nicht geklappt? Wie machen wir es besser? Einfach mal zuhören, weil die Leute, die ständig da arbeiten und abgelenkt werden oder gute Ideen haben, die wissen es auch wahrscheinlich am besten. Gerade ist natürlich eine besondere Situation und wer kennt es nicht? Wir haben Videokonferenzen. Und das ist auch nicht per se schlecht. Aber was wir gemerkt haben kürzlich, haben wir uns darüber mal ausgetauscht und wir haben festgestellt, vor lauter Videokonferenzen kommen wir gar nicht mehr zum Arbeiten. Und das ist das gleiche Bild wie eben mit dem Steinzeitmobil. Manchmal fällt einem gar nicht auf, dass man gar nichts mehr schafft, weil man die ganze Zeit sich selbst zu Tode verwaltet. Oder auch die ganze Zeit durch Vibrationen von Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat und wie sie alle heißen, abgelenkt wird. Oder nicht mal von den Vibrationen der Notifications abgelenkt wird, sondern einfach auf Social Media Katzenbilder anguckt. Ist auch toll, mache ich total gerne mit meinen Töchtern, manchmal. Aber auch meistens nicht, wenn ich arbeite. Und wenn man sich jetzt denkt, 5 Stunden ist aber ganz schön radikal, habe ich auch gedacht, hätten ja auch 6 Stunden sein können oder 7. Aber ich nach 5 Stunden muss langsam irgendwann was essen, weil ich wirklich Energie verbrenne. Und dann esse ich vielleicht mal eine Pasta. Und dann nach 5 Stunden geht man Pause machen, Stunde Pause. Und nach der Pasta ist es bei mir nicht so, dass ich dann wieder wirklich arbeiten kann. Und was wir auch feststellen, wenn man wirklich ein Umfeld schafft, wo konzentrierte Höchstleistung gefordert wird und auch von jedem möglichst eingebracht wird, dann ist man auch nach 5 Stunden ganz schön gar. Und diese ganzen Pausen, die in Unternehmen stattfinden, die 8 Stunden oder auch 10 oder 12 arbeiten, die sind deswegen auch total notwendig, weil man einfach auch nicht kann. Man braucht diese Mikropausen. Man kann nicht auf diesem Energielevel arbeiten. Was wir also gemacht haben, ist, wir haben strukturiert und geguckt, wie organisieren wir uns. Wir haben E-Mails abgeschafft, weitestgehend, also intern sowieso. Wir haben uns gegenseitig mal so Tipps gegeben und wir haben unter anderem auch mal Slack benutzt. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Nutzen seit Ewigkeiten schon kein Slack. Wir haben Teams, das ist ganz toll. Wo wir aber auch Kanäle haben, die Inspiration und Tipps geben für andere. Und wir haben irgendwann die Regel für uns aufgestellt, dass wir um 8.30 Uhr E-Mails checken und dann ist das E-Mail-Postfach aus. Weil wir uns nämlich selber jeden Tag extrem klar strukturieren müssen und möglichst unterbrechungsfrei strukturieren müssen. Und eine E-Mail ist eine Unterbrechung, die nicht eingeplant ist. Wir arbeiten viel im Projektgeschäft, viel im Beratungsgeschäft. Da sind sehr klare Timings einfach vorgegeben. Und es macht überhaupt keinen Sinn, dass irgendwann dazwischen, wenn ich wirklich konzentriert an einer Lösung arbeiten muss, eine E-Mail mich rausholt. Und so haben wir gesagt, ja, wir machen morgens, prüfen wir, ob irgendwas wirklich brennt. Wenn ja, müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen. Und das nächste Mal, kurz vor Feierabend. Gucken wir mal, was war los, damit man für den nächsten Tag alles einplanen kann. Das ist so das eine, das ist so das wirklich Offensichtliche. Das ist nämlich das, was man irgendwie versteht. Wir haben natürlich alles webbasiert und wir sind Digitalexperten. Wir machen das selber, was wir brauchen, wenn es Tools nicht gibt. Und damit sind wir, glaube ich, schon locker 40% schneller oder digitaler und deswegen effizienter als andere Unternehmen. Aber was mir über die Jahre noch viel klarer geworden ist, ist, dass es zwar toll ist, mit den ganzen Prozessen und Tools super organisiert zu sein und top arbeiten zu können, aber eigentlich geht es ja noch viel tiefer. Es fängt eigentlich bei jedem Einzelnen an. Wir hatten eine externe Supervision, die einmal im Quartal mit uns immer einen Tagesworkshop gemacht hat, um zu prüfen, um einen Raum zu schaffen, der von einem externen Supervisor geöffnet wurde, wo ich nicht der Chef und Moderator bin, wo einfach anders miteinander gesprochen werden konnte. Und darüber kamen plötzlich Themen hoch, wo ich erstaunt war, weil ich immer gedacht hatte, ja, ich bin doch eigentlich ein ganz netter Typ und ich kann auch mit Kritik super umgehen und wir können total offen über alles, was hier irgendwie doof ist, reden. Aber dann kommt jemand Externes und da kamen ganz andere Themen hoch. Und das hat mich auf vielen Ebenen beschäftigt und ich werfe das auch niemandem vor. Ich habe nur festgestellt, okay, es gibt Menschen, mich selbst nicht ausgenommen, in bestimmten Situationen kann man vielleicht nicht genau das so sagen, wie man es sagen würde, wenn man alleine vorm Spiegel steht. Und da geht es eigentlich um die Selbstentwicklung von Einzelnen und das Standing, was jeder Einzelne hat. Und da geht es im Team eigentlich um Beziehungsarbeit, um Beziehungspflege und um eine gute Kultur des Miteinanders und eben genau die Frage, die möglich sein muss, wie geht's dir eigentlich? Und das ist nicht so, ja gut, toll, sondern wirklich, ja, mich beschäftigt gerade echt das und dies und jenes und weil ich das selber kenne, weil das genau das ist, wenn ich einen großen Konflikt mit mir innerlich herumtrage über irgendein Thema. Kind geht's nicht gut, Stress zu Hause, keine Ahnung, Corona belastet uns alle extrem. Ich bin nicht besonders produktiv leistungsfähig, weil ich einfach Themen habe, die sind echt schwer. Wie wir alle. Ich glaube, machen wir uns gerade keinen Unterschied. Und wenn man darüber mal nachliest und guckt und so in die Neurowissenschaft leuchtet, dann ist das der Normalzustand in Büros, in Deutschland zumindest, in vielen Unternehmen, die ich kenne. Da ist eine Kultur der Angst und des Säbelzahntigers. Also in der Neurowissenschaft gibt es dann drei verschiedene Möglichkeiten. Man ist total sicher und das heißt, wir können kreativ werden, wir sind sozial interaktionsfähig oder wir sind erstmal in Angst. So, und in Angst ist das mit dem Säbelzahntiger. Und die Neurowissenschaft hat herausgefunden, das hemmt unser Gehirn, die Kompetenz unseres Gehirns um 40%. Das heißt, wenn es mir nicht gut geht, weil ich immer denke, oh Gott, der Chef, der guckt mich komisch an, der schmeißt mich gleich raus, dann kann ich auch nicht performen, obwohl ich dieses Wort auch nicht mag. Ne? Aber ich kann auf jeden Fall nicht in mein Potenzial kommen, was schöner ist, glaube ich. Die dritte Stufe ist übrigens Burnout und Freeze und man kann nichts mehr tun. Das heißt, dieses Thema ist bei ganz vielen Unternehmen überhaupt nicht auf der Agenda, ne? Dass es eigentlich dieses psychologische sichere Umfeld geben muss. Und wenn wir eben die Prozesse gesehen haben, mit Faxen als Paradebeispiel, dann ist das aber in meinen Augen sogar noch größer. Und da gibt es natürlich auch Forschung noch und nöcher drüber. Ne, was macht Teams funktional oder dysfunktional? Und die Dominanz von Ego in dieser, naja, alten Arbeitswelt kennt jeder. Wenn man das sieht, da weiß jeder, was gemeint ist, glaube ich. Das hemmt natürlich. Dazu kommt aber Sozialisierung auch. Wo kommen wir eigentlich her? Ne, preußisches Schulsystem bei uns in Deutschland. Vorne steht der Lehrer. Und der Schüler sagt ja oder nein und das ist entweder richtig oder falsch. Dann gibt es eine 6 später. Das heißt, wir sind eigentlich darauf trainiert, von klein auf nicht wirklich sinnhaft nachzudenken, zu diskutieren, zu gucken und verschiedene Wege, die in der VUCA-Welt aber da sind und immer da sein werden, zu beleuchten, sondern eine ist ja falsch, eine ist richtig. Und das ist bei ganz vielen Firmen eben der Chef oben, der halt sagt, was richtig ist. Und ich bin auch nicht alleine, wenn ich sage, dass die Fehlerkultur und Miteinander und diese Beziehungsebene ein riesen Wettbewerbsfaktor ist, obwohl ich einfach nur auch sage, das ist was Menschliches, ist doch notwendig, dass es uns allen gut geht, weil eigentlich nur ein gesunder Geist im gesunden Körper vernünftig arbeiten kann. Aber auf jeden Fall rufen gerade auch alle, wir müssen doch innovativer sein, oh Gott, wir müssen doch die Zeichen der Zeit erkennen und so weiter. Ja, aber Innovation kann man halt nur erreichen, wenn es Menschen gut geht, die innovieren sollen. Und jetzt haben wir eben gehört, diese Utopie, wie wollen wir wirklich, wirklich leben, musste ich kurz schmunzeln, weil es diese New Work-Bewegung gibt. Kennt ja, hat jeder schon mal gelesen, New Work. Das ist Friedrich Bertmann, der Begründer von dieser Idee. Und der hat gesagt, New Work ist Arbeit, die ich wirklich, wirklich will. Und das ist nicht ein Kicker irgendwo oder irgendwie Großraumbüro und irgendwo ein Kicker, der irgendwo steht, sondern das ist eigentlich die Arbeit, die ich selbstständig in einer Art Freiheit mit anderen gemeinsam leisten kann, die zufällig zu meinen Stärken passen, zu meinen Talenten, zu meinen Interessen. Und wir sind ja heutzutage eigentlich dankenswerterweise in der Lage, uns unsere Berufe ein bisschen auszusuchen, gemäß unserer Interessen, Schwerpunkte, Leidenschaften, weil es eben nicht darum geht, in eine Fabrik zu gehen und, repetitiv am Fließband Schrauben zu drehen. Ich will nicht sagen, dass es das gar nicht gibt, aber es wird immer weniger. Es gibt immer weniger durch Automatisierung, Robotik und so weiter und so fort. Und Richard Branson hat gesagt, dass es eben nicht die Kunden sind, die zuerst kommen. Es kommen eigentlich die Employees, also die Mitarbeitenden zuerst. Warum? Weil wenn es denen gut geht, dann kümmern sie sich darum, dass der Job gut gemacht wird. Und da gibt es natürlich auch noch und nöcher Statistiken und Umfragen. Das heißt, das sind alles Dinge, ich überrasche sie wahrscheinlich gar nicht, das sind alles Dinge, die sie schon kennen. Man muss sich das nur irgendwie mal als großes Ganzes vor Augen halten. Weil es geht natürlich darum, dass Mitarbeiter sich wohlfühlen, Mitarbeiterinnen. Warum? Ja, dann, nur dann können die arbeiten. In dieser Arbeitswelt, die wir gerade haben und sehen. Und es geht auch darum, dass wir uns mal so ein bisschen ehrlicher austauschen müssen darüber, was ist denn eigentlich Arbeit und Leistung? Arbeit ist nicht harte Arbeit. Arbeit ist auch auf sich aufpassen. Gesund bleiben. In Austausch gehen, schlafen, sich gesund ernähren. Also sehr vielfältig. Und wenn wir das dann schaffen, dann geht es irgendwann dahin, dann werden Potenziale frei. Nämlich Potenziale, weil zufällig ein Unternehmen es ermöglicht, dass Menschen mit ihren Interessen und Leidenschaften den Job leisten, den sie wirklich wollen und wo sich zufällig Stärken mit Leidenschaft und Aufgabe trifft. Wir machen es bei uns tatsächlich so, wir machen immer psychologisches Profiling, wo wir jeden neu eingestellten Mitarbeiter und Mitarbeiterin so verschiedene Tools durchspielen lassen. Das geht da nicht darum, die blinden Flecken zu finden, wo man die mit erpressen kann, sondern es geht darum, denen aufzuzeigen, guck mal, das sind die Ergebnisse, das sind deine ganzen Stärken, die sehen wir nicht mal. Also die werden geteilt, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin das möchte. Aber es ist einfach schön, weil es wirklich gute Tools gibt, die genau zeigen, ich bin eher der Kreative, da ist jemand, ist eher der Macher. Und dann kann man daraus nämlich ableiten, wie bauen wir denn Teams auf? Weil wir brauchen vielleicht nicht 4 Macher oder Macherinnen im Team, sondern brauchen vielleicht einen Kreativen da, einen Macher dort und einen Koordinator hier. Und da gibt es so viel und die Arbeitswelt ist noch so weit davon entfernt. Zusammengefasst ist das Wort Digital Leadership, was vielleicht schon der eine oder andere gehört hat. Dass man nämlich kooperiert statt kontrolliert. Dass man moderiert, statt als Experte sich da aufzuspielen. Und dass man gemeinsam die richtigen Lösungen findet. Und dass es eigentlich um Kompetenz geht und nicht um Hierarchie geht. Dass halt der Auszubildende auch vielleicht Experte ist bei irgendwelchen Themen. In meiner alten Agentur hatten wir einen Azubi, der meinte, dieses neue iPhone, ich würde gerne mal eine Anwendung dafür bauen. Ja, haben wir gemacht. Austrian Airlines, Kunde. Ein Jahr später. Es ist einfach, wir haben dem den Freiraum gegeben, seinen Leidenschaften zu folgen. Was wir auch tun bei uns, ist genau das Thema, was ich eben sagte, dass die Mitarbeitenden manchmal gar nicht die Kompetenzen mitbringen, vielleicht Dinge selbst für sich zu erkennen, weil die Reflexionsfähigkeit nicht besonders da ist oder gegeben ist. Es gibt Menschen, die können da besser auf sich achten, manche Menschen machen das nicht. Und ich sage das auch ganz wertfrei, das ist überhaupt nicht schlimm. Jeder ist da sehr verschieden. Das hat uns zu dem Gedanken geführt, oder mich zu dem Gedanken geführt, einen Glücksindex einzuführen. Und ein Glücksindex soll eigentlich nichts anderes möglich machen, als dass die Mitarbeitenden reflektieren können, immer zwischendurch auf einer sehr niedrigen Schwelle, wie ist gerade diese Aufgabe gewesen? Wie war gerade das Gespräch im Team? Oder wie war der Termin mit dem Kunden? Einfach in so verschiedenen Perspektiven, um für diese Menschen einen Indikator eigentlich zu finden, an welchen Stellen es vielleicht gerade Gründe gibt, da mal hinzugucken. Wenn nämlich zum Beispiel der neue Kollege Martin im Team ist und seitdem Martin da ist, ist bei allen der Index der Zufriedenheit im Team runtergegangen, kann man mal gucken, okay, wie lösen wir das zusammen? Da schmeißt man nicht Martin raus, da guckt man, wir müssen uns mal in den Raum setzen und schauen, was ist hier, was hängt hier schief? Was können wir hier lernen? Was passiert hier gerade? Um auch alle da zu begleiten, vielleicht die nächste Stufe einzuwerfen. Der Glücksindex ist auch am Ende ein super Tool, ein Frühwarnsystem, um wirklich solche kleinen Konflikte, wo Einzelne vielleicht nicht in der Lage sind, das gut zu klären, als Team aufzunehmen und zu schauen, wie kommen wir dann weiter vorwärts, um da wirklich als Team nämlich daran zu arbeiten. Für mich war auf jeden Fall klar, dass ich nicht verlieren kann. Also bei der Einführung des 5-Stunden-Tages bei uns, wir hätten das ja einstampfen können. Und zwar sobald wir merken, das klappt hier nicht. 2019, also 2 Jahre später, war ein total schwieriges Jahr, finanziell katastrophal. Meine Bank und mein Wirtschaftsprüfer hat gesagt, Lasse, dieser 5-Stunden-Tag, das geht doch so nicht. Guck dir mal die Zahlen an. Und das war eine wirkliche Krise, weil ich gemerkt habe, okay, wir machen hier wirklich schlechte Zahlen. Und da habe ich mich mal weggeschlossen und mir wirklich die Frage gestellt, bist du eigentlich so ein blöder Idealist und haust dir die ganze Kohle auf den Kopf, weil deine Mitarbeitenden so wenig arbeiten dürfen? Und ich habe das aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, aber kam immer zu dem Schluss, es lag in keinem der Fälle an dem 5-Stunden-Tag. Es lag meistens sogar tatsächlich an mir selber als Chef, der nämlich, wie ich eben gehört habe, stimmt ja auch, ein Buch geschrieben hat 2019, auf 20.000 Bühnen und Zeitungen war. Wir haben es bis in der New York Times und live auf Fox News geschafft, wo ich irgendwie mittags Herrn Trump, glaube ich, bei seinem Müsli meinen 5-Stunden-Tag erzählt habe. Also virtuell, live, 15 Uhr Nachrichten. Und der Kollege vom Wall Street Journal hat auch geschrieben, dass sogar Herr Trump mich kennt, weil der arbeitet auch nur 5 Stunden. Das fand ich sehr witzig. Ich kann also festhalten, ja, der 5-Stunden-Tag, der würde funktionieren, der funktioniert auch. Jetzt gerade in Corona mache ich noch einen kleinen Exkurs. Der klappt aber nicht, wenn man zu Hause im Homeoffice mit 2 Kindern sitzt. Der klappt auch nicht, wenn man zu Hause ohne Kinder sitzt und zu Hause einfach vielleicht keinen Schreibtisch hat. Der klappt für manche auch nicht, die einfach den Austausch an einem Team, an einem Ort brauchen, sodass es bei uns gerade so der Fall ist, wir haben gar keine Stunden mehr. Wir sagen einfach, ey, wir müssen halt arbeiten. Aber ich achte darauf, dass ihr nicht zu viel arbeitet. Deswegen haben wir eine Zeiterfassung eingeführt, um zu gucken, dass die nicht zu viel arbeiten. Also wir haben natürlich sowieso eine Zeiterfassung auf Projektgeschäft. Aber eine Zeiterfassung hatten wir nicht. Und ich habe gemerkt, dass es Kollegen und Kolleginnen gibt, die sind zu Hause, sie sind alleinstehend, lieben ihren Job, stehen auf, setzen ihren Rechner, arbeiten und irgendwas dunkel und fallen so um. Ich sage nicht, dass das nie geht. Man kann arbeiten, man kann auch viel und hart und gut arbeiten und man kann auch mal 12 Stunden arbeiten. Das kann ich auch. Wenn ein Job da ist, der ist super, dann finde ich das manchmal toll. Dann gibt es so Tage. Aber das kann ja nicht die Regel sein. Und man muss Menschen manchmal dabei helfen, also mir genauso wie jedem anderen, auch manchmal daran erinnert zu werden, dass es vielleicht anders doch schlauer ist. Bei uns ist Corona jetzt insofern also zum Aufheben dieses 5-Stunden-Tages gekommen, aber eigentlich so, dass ich sage, ihr könnt arbeiten, wo und wann ihr wollt, ihr müsst auf euch aufpassen und sagt Bescheid, wenn wir uns irgendwo unterstützen können gegenseitig. Wir haben zum Beispiel früher die 8-bis-1-Uhr-Regel gehabt, jetzt haben wir die 12-bis-2-Regel, die heißt, zwischen 12 und 2 gibt es keine Termine. Weil wir festgestellt haben, ey, wir haben da immer irgendwie Kinder zu versorgen, wir müssen Pause machen, wir gehen in den Wald. Ja, und das heißt bei uns auch, wir müssen uns immer den Begebenheiten anpassen, die von außen auf uns einwirken. Und ich würde mich freuen, wenn Arbeitgeber hier sitzen, die das verinnerlichen, dass das genau die Welt ist, die das gerade erfordert, von uns allen immer. Und ich kann nicht verstehen, wie jetzt alle wieder rufen, hier aus dem Homeoffice wieder bitte alle ins Büro, wo nämlich Büro gar nicht mehr notwendig war, 12 Monate lang. Wir haben unser Büro leergeräumt, wir haben unser Büro komplett umgebaut, weil ich weiß, wir werden nie wieder ins Büro kommen. Nicht alle. Präsenzpflicht haben wir nicht mehr, brauchen wir auch nicht. Hat auch perfekt funktioniert. Also uns geht es sehr gut. So haben wir von 15 Schreibtischen jetzt nur noch 4 und dafür viel mehr andere Flächen für Interaktion und Treffen, wenn man möchte. Das heißt, immer schön flexibel bleiben, glaube ich. Kann man damit treffend, glaube ich, formulieren. Vielen Dank.
Im zweiten Teil der Sendung erzählt Lasse Reingans, warum der 5-Stunden-Tag zukunftsweisend ist und beantwortet Fragen aus dem Publikum. Dieser Vortrag ist in Zusammenarbeit mit der Vorarlberger Arbeiterkammer durchgeführt worden.
Nochmal herzlichen Dank, Lasse Reingans. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber man hat ein bisschen das Gefühl, als ob man aus einem Traum erwacht, aus einem Blick in eine andere, in eine schönere Welt. Ich nehme an, es gibt eine Unmenge an Fragen jetzt. Ich mache mal kurz den Anfang. Mich hätte interessiert, wie haben denn die Kunden reagiert? Ihr seid eine Digitalagentur und ich denke jetzt mal, die Ansprechlichkeit der Kunden ist nicht enden wollend. Die wollen ewige Erreichbarkeit und.
Diese Frage höre ich tausendfach, ne? Ganz klar, weil das immer das Erste ist, was machen die Kunden, wenn ihr nicht mehr da seid? Ich antworte in zwei verschiedenen Richtungen. Das Erste ist, wir haben jetzt gar kein Telefon mehr, wir haben es einfach abgeschaltet. Klingt auch verrückt, aber wir haben so gute Prozesse mit den Kunden gemeinsam etabliert, dass wir telefonische Erreichbarkeit, das wird uns schaden. Das wird der Qualität schaden und Kosten hochtreiben. Und dann verstehen die Kunden irgendwann, ach stimmt, ja. Und eine andere Sache ist, was uns aufgefallen ist, nach Einführung des 5-Stunden-Tages. Ne, wir machen zum Beispiel für so Luxusküchenhersteller die weltweiten Webseiten in 37 Sprachen. Da geht es wirklich um sehr viel Umsatz, der über solche Webseiten passiert. Und natürlich, wenn es Probleme gäbe, könnten die uns, mich oder den Projektleiter mobil erreichen. Und wenn das passiert, sind wir auch gerne erreichbar, weil nämlich die Bereitschaft von Kolleginnen viel höher ist, wenn die zufrieden, ausgeruht ihren Alltag organisiert bekommen haben. Und wenn dann abends um 9 nochmal jemand anruft, ja, dann muss man dem helfen, ist doch ganz klar. Also dieses Verständnis haben wir sowieso, wir lassen ja auch niemanden hängen. Und dann habe ich noch eine andere Anekdote. Ich habe in einem Beratungsprojekt mal einen Mittelständler begleitet bei einer Ausschreibung. Es war dann sehr klar, was gefordert ist. Also die Anforderungen an das Ergebnis waren total klar. Dann gab es 10 gecastete Agenturen, die das umsetzen sollten. Am Ende wurden 4 eingeladen und diese 4 sollten ihre Ansätze mal präsentieren und einen Preis abgeben. Das ging von 50 bis 250.000 Euro. Obwohl alle das Gleiche abgeben. Und deswegen diese Arbeit, ob wir 5 Stunden arbeiten oder 20, ist für den Kunden ja dann egal, wenn er das bekommt, was wir vereinbaren, oder sogar er noch mehr bekommt. Und jetzt mache ich noch die letzte Anekdote. Es ist oft so im Büro sehr, sehr, sehr stressig natürlich, weil das ist sehr anspruchsvoll und wirklich anstrengend. Und Kolleginnen und Kollegen gehen dann mal mit dem Hund nachmittags raus, lernen Instrumente, lernen eine Fremdsprache, machen irgendwas, wo endlich mal Zeit dafür da ist. Manche gehen in den Wald und haben im Wald die beste Idee für dieses Projekt des Kunden. Also Prozesse, die sonst vielleicht gar nicht stattgefunden hätten, finden dann statt, weil die Freiräume da sind, weil ich die so einfordere. Und wir haben keinen Kunden darüber verloren, dass wir einen 5-Stunden-Tag haben, sondern Kunden, diesen Luxusküchenhersteller, die finden das so großartig, wie wir das machen und was wir da genau tun, weil wir einfach gucken, dass es allen gut geht und das Ergebnis mindestens top ist.
Ja, ich habe es gewusst. Fragen über Fragen. Bitte, das Mikrofon ist frei.
Ich füge mich da gleich mal an. Also wie geht die Korrespondenz? Sie sagen, die Meetings haben Sie runtergefahren, die Telefonate fast abgeschafft, die E-Mails. Bleibt nur noch Telepathie? Ist das euer Kommunikationsmittel?
Es gibt natürlich auch Termine. Und es gibt auch Termine. Also erstmal, wir haben Termine gekürzt. So diese klassische Stundenagenda haben wir erstmal auf 15 Minuten runterreduziert. Es reicht aber oft nicht 15 Minuten. Also wir haben auch durchaus Tagesworkshops oder 4-Stunden-Meetings, wenn es wirklich sinnhaft ist. Ne, und auch mit Kunden. Wir haben Routinen mit den Kunden. Wann treffen wir uns und wann stimmen wir uns ab und auf welchen Kanälen stimmen wir uns ab? Das ist aber alles geplant und jeder kann sich danach richten. Das ist nichts mehr ungeplant. Ne, wir nutzen jetzt Teams. Ich weiß nicht, wer Teams kennt oder nutzt. Teams hat dazu geführt, wir haben keine internen E-Mails, weil jedes Projekt in einem eigenen Teams-Channel ist, mit eigenen Kanälen. Wir wissen immer alle, wo wir stehen und es entfallen da die internen Meetings, die uns viel Zeit kosten. Aber wir können da auch Kunden mit integrieren. Das heißt, auch die sind komplett abgeholt. Die kriegen zum ersten Mal übrigens mit, ach stimmt, da wird ja gearbeitet, weil immer irgendwas da passiert. Ohne, dass man dann irgendwann nach 3 Wochen einen erbosten Kunden vielleicht am Telefon hat, weil er sich nicht informiert fühlt. Ja, die sind die ganze Zeit mitten im Prozess, alle mit dabei. Also das heißt, es gibt natürlich Termine. Ne? Und es gibt auch E-Mails manchmal, die werden dann aber von uns in Ticketsysteme sortiert, in Systeme, die Nachvollziehbarkeit gewährleisten und die einfach professionelleren Umgang bei höherer Transparenz auch ermöglichen.
Ich habe tatsächlich 2 Fragen. Die eine Frage ist, Sie haben gewisse Grenzen dieser 5-Stunden-Philosophie gezeigt. Welchen Rat würden Sie jemandem geben, dessen berufliches Umfeld sehr stark von den Wünschen und Ideen, und zwar den spontanen Wünschen und Ideen von Kunden abhängig ist? Also konkret meine eigene Branche, Hotellerie, Gastronomie. Und ich will jetzt nicht in eine Ja-Aber-Diskussion kommen. Ja, das ist nicht meine Idee. Aber welchen Rat können Sie jemandem mitgeben, der einfach dafür sorgen muss, dass bestimmte Leistungen zu bestimmten Zeiten einfach abrufbar sind? Ja, das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, viel von dem, was in Meetings passiert, ist ja, wie Sie völlig richtig sagen, nicht rein sachlich-fachlicher Natur, sondern ist so dieser zwischenmenschliche Schmierstoff, den es halt braucht. Ja? Und jetzt haben Sie vorher gesagt, wieso macht man das nicht einfach danach, nach Feierabend? Ist das nicht ein Verlagern der sozialen Komponente des Zusammenarbeitens in das, was eigentlich nach diesen 5 Stunden, also quasi in der Freizeit passiert? Danke.
Ich mache die zweite mal zuerst. In diesen Workshops mit dem Supervisor hatten wir immer wieder den Punkt, der 5-Stunden-Tag kann nur funktionieren, wenn wir mehr Team-Events machen. Warum? Ja, weil genau diese Team-Events dazu führen, dass wir sozial als Team uns formen und dass eine Kultur plötzlich da ist, abseits von Work, Work, Work. Das ist aber immer freiwillig passiert. Wir haben gesagt, hier, wir machen freitags um 13 Uhr, machen wir einen Kochclub, da kann einer für alle kochen. Und alle heißt die, die wollen. Ironischerweise waren alle da. Weil die nämlich einfach eh so viel, die haben jeden Tag Zeit, den Keller aufzuräumen, zum Kinderarzt zu fahren, Sommerreifen draufziehen zu lassen oder irgendwas zu tun. Das heißt, das wird dankend angenommen, aber ist nicht verpflichtend. Und das war auch immer klar. Jetzt haben wir zum Beispiel auch so ein virtuelles Get-Together alle 2 Wochen, fängt irgendwann um 17 Uhr an. Da sind manchmal Menschen da, ist aber überhaupt nicht schlimm, wenn die nicht da sind. Aber manche haben nämlich auch gar kein Verlangen, mit den Kollegen zu socialisen. Es gibt wirklich Menschen, das finde ich auch nicht schlimm. Es gab auch in so einem Workshop so eine Situation, da hat die eine gesagt, wir brauchen mehr Team-Events, wir müssen jeden Freitag in der Kneipe und uns 10 Bier reinpfeifen. Viele sagen, ja super, bin ich sofort dabei. Und einer hat gesagt, das fand ich total mutig auch, liebe Kollegen, ich mag euch alle gerne, aber ich habe Familie und ich muss nicht mit euch befreundet sein. Das muss nämlich nicht sein. Und das fand ich auch interessant und das fand ich gut, dass wir das aushalten, dass das so offen da besprochen werden kann. Das heißt, ja, es gibt diesen sozialen Schmierstoff, es muss Angebote geben und die müssen aber einfach je nach Begehrlichkeiten der einzelnen Personen angeboten sein. Und zu der anderen Frage, ich habe ja eben gesagt, E-Mails haben wir abgeschaltet. Aber wir haben eine Kollegin, die ist für E-Mails da. Ihr Job ist nämlich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und eben, naja, vielleicht auch Account-Management. Und das ist eigentlich ja das, was Sie gesagt haben. Es gibt natürlich Aufgaben, die ein bisschen abseits vom Raster sind. Ne? Die müssen dann erledigt werden. Man kann aber auch bei ganz vielen Aufgaben, die dann oft so kommen, natürlich aber auch drumherum Dinge schaffen, die vielleicht vereinfachen, wie die Arbeit geleistet wird. Wir haben eine Riesendiskussion über Pflegekräfte gerade zu Corona. Und dann sagen alle, ja, die müssen alle so viel immer arbeiten. Das will ich gar nicht abstreiten. Also meine Schwägerin ist Ärztin, das ist schrecklich. Aber was in Krankenhäusern passiert, ist auch katastrophal. Die haben da schlecht digitalisierte Prozesse. Da werden Fachkräfte, examinierte Pflegefachkräfte dafür eingesetzt, 2 Wochen in einem Monat Medikamente zu sortieren. Das macht ein chinesischer Computer, der 50 Euro kostet, rund um die Uhr besser. Da werden einfach auch Umgebungen nicht angepasst auf die Art und Weise, wie sie vielleicht Sinn machen würden. Bei Ihrem konkreten Beispiel, ja, schwierig. Ne? Das ist halt eine extreme Dienstleistungsgeschichte. Da will ein Kunde dann etwas haben. Muss man vielleicht auf mehr Schichten verteilen. Ich weiß, klingt erstmal teuer, muss es nicht werden unbedingt. Was wir bei uns durch Corona jetzt auch haben, wir haben wirklich eine komplette Selbstorganisation. Ich habe jetzt auch Leute eingestellt, die also leben dann nicht mehr in Bielefeld, weil es wirklich egal ist. Und wir haben dafür aber so ein paar Formalismen eingeführt, die klingen fast schon konservativ und ein bisschen spießig. Die führen aber dazu, dass selbst die verrücktesten Hippies arbeiten können, wie sie wollen. Und auch Sie oder ich funktioniere nämlich ähnlich, ich mache 1 Stunde wirklich intensiv Vollgas und dann mache ich 2 Stunden mal gar nichts. Okay. So, und das ist wirklich was, ich meine, das ist konträr zu dem 5-Stunden-Tag, wie wir ihn anfangs gelebt haben, aber jetzt, auch wo wir das Büro ausgeräumt haben, wir ändern uns und passen uns an, wie es besser werden kann. Und am Ende wird es so, es wird irgendwer im Büro sein, wird irgendeine Zeit da sein, dann auch vielleicht nicht. Und am Ende zählt halt wirklich das Ergebnis und eben gleichzeitig aber nicht nur das Ergebnis unter Performance und KPMG und Boston Consulting Group Sicht, sondern eben ein gutes Ergebnis bei Wellbeing, um das so vielleicht ein bisschen.
Eine Frage, die ich dann doch sehr, sehr laut wurde in mir, war der Punkt, als es darum ging, in einer Gruppe ehrlich einzuschätzen, welcher Typ man ist und wie man eigentlich abseits von, sag ich mal, gelernten Kompetenzen, automatische Kompetenzen mit reinbringt. Und da hast du irgendwie so gesagt, es gibt einerseits irgendwie schon so die Komponente, dass man da nicht diesen Test machen muss oder das auch offenbaren, aber fände es trotzdem spannend, weil ich zumindest teamintern das anfange zu thematisieren, welcher Typ man ist und ich das da spannend fände, inwiefern das auch eine Arbeitskultur ist und wie offen ihr darüber sprecht, um da auch, das ist ja letzten Endes auch menschlicher oder, also man spart sich ja wahrscheinlich auch ganz viele Hindernisse oder Herausforderungen.
Dieses Profiling, das hat auch so einen Beigeschmack, ne? Weil dann wird man sofort auch wieder bewertet. Also bei vielen ist dann sofort, oh Gott, ich werde hier bewertet und da mache ich mich transparent Und damit mache ich mich ja gleichzeitig verletzlich. Und im Arbeitskontext ist es ganz gefährlich, weil der Chef nutzt das aus. Also erstmal braucht man eine Haltung als Unternehmen und als Chef dazu. Man braucht eine Kultur, wo Fehler und Schwächen was ganz Normales sind. Weil die sind was, jeder hat Schwächen. Jeder hat viele Schwächen. Ja, aber jeder hat auch viele Stärken. Und diese Profilings, die wir machen, sind halt total nur stärkenorientiert. Und das macht jeder für sich. Und wenn er mag, kann er diese Stärken mitbringen. Und das ist vielfältig, aber die obersten 5 zum Beispiel einfach mal präsentieren. Und wir haben Routinen, wo wir eben über diese Stärken reden, in Verbindung zu den Aufgaben und Verantwortlichkeiten und Rollen im Unternehmen. Und da kann man sagen, ey, ich bin hier total der kreative Kopf, aber ich bin hier im Banking und beim Finance-Bereich, da gehe ich ein. Und da haben wir einen offenen Umgang. Wir haben einen offenen Umgang und wir haben aber auch sogar Kanäle in Teams, wo wir darüber sprechen, was uns bewegt, aber einfach nur als Impuls, weil wir auch wiederum da Routinen für haben, wo wir den Rahmen schaffen und die Zeit dafür nehmen, diese Dinge, die jemanden beschäftigt haben, zu thematisieren und aufzulösen, wenn es geht. Ja, da können Konflikte rein, da können aber auch gute Ideen rein, da kann auch Lob rein, damit es nicht untergeht zum einen und damit man das irgendwo abladen kann. Und dann gibt es alle 2 Wochen dann ein Meeting zu tatsächlich, wo wir 1 Stunde das diskutieren, bis wir es gelöst haben.
Wie kann es gelingen, dass wir unser Bildungssystem verändern, dass viel mehr von diesem Denken der alternativen Schulen, Waldorfschulen, Montessori-Schulen in diesen Alltag der Lehre Einzug hält, weil da wird ja sowas auch vorgemacht.
Um mal diese Reise noch mal kurz in ganz schnell zu beleuchten. 2017 haben wir das gemacht, dann kam der Lokaljournalist irgendwie dahinter, der kam zu uns, hat darüber berichtet, Dienstag 5.12., ich weiß es genau, ich fuhr meine Tochter zur Montessori-Schule und es klingelt mein Handy und da war die Bild-Zeitung dran. Die hat das irgendwo bei dpa gelesen, da ging es wirklich so durch die Decke. Und das war so ein bisschen die Geister, die ich rief, weil plötzlich sind wir die 5-Stunden-Agentur. Was ja okay ist, weil ich finde, die Ideen dahinter sind kommunikationswert. Darüber müssen wir sprechen und ich fand das toll, weil wir damit den deutschen Mittelstand oder den Mittelstand einfach Unternehmen oder auch sogar Gesellschaft ein bisschen nach vorne bringen. Weil diese alten Konzepte klappen für niemanden. Es ist einfach Zeit, die abzuschaffen. Ich sage aber nicht, dass der 5-Stunden-Tag die Lösung sein muss. Ich glaube aber, wenn man dahinter guckt, ist man dann ganz schnell bei Haltung. Der 5-Stunden-Tag ist insofern auch dann gefährlich, weil das grenzt das nämlich nur auf Arbeitszeit ein, obwohl ich selber Arbeitszeit irgendwie irrelevanter finde. Es ist aber interessant zu sehen, wie man da ganz schnell zu Bildung kommt und zu dem Zustand der Gesellschaft, in dem wir sind. Ne, weil Bildung genau einfach jemanden ausbildet. Es gibt da einen tollen Film, kann ich allen empfehlen, Alphabet heißt der Film, wo es darum geht, wie trainieren wir Kindern Genialität ab. Das freie Denken, das wirklich Denken über, ja, wie könnte es denn alles funktionieren, das Ausprobieren. Das, ne, einfach diese ganzen Dinge, die im Schulsystem wirklich nicht ursprünglich nicht erforderlich waren. Da sollte der mündige Bürger rauskommen, der gehorsame Bürger eigentlich, der nämlich das macht, was der Kaiser sagt. Oder eben wer auch immer.
Haben es Unternehmen auch nachgemacht? Das fände ich noch spannend.
Es gab Unternehmen, die haben mich angeschrieben und gesagt, das machen wir schon immer so, ist doch das Einzige, was Sinn ist. Also nicht 5-Stunden-Tage, aber einfach komplett diese Haltung vertreten, dass man vertraut. Ich vertraue ja, dass die Menschen einfach einen tollen Job machen, egal wo sie sind. Die sind ja, die können ja überall hingehen. Also wenn das keinen Spaß macht bei mir oder wenn die mich doof finden oder unsere Kunden, die hätten ja alle Möglichkeiten. Erst gab es also sehr viel Skepsis. Ich hatte auch Unternehmer getroffen, ein Jahr später habe ich jemanden getroffen, der mal einen Vortrag gehört hat. Da, ganz am Anfang noch, irgendwie in irgendeinem kleinen Netzwerk, ich weiß es nicht. Der hat mir dann beim Abendessen verraten, Herr Reingans, ich habe Sie ja für den totalen Spinner gehalten, aber habe jetzt ein Jahr darüber nachgedacht und jetzt bauen wir unser Unternehmen komplett um.
Wird sich die Arbeitswelt generell wandeln, wie Sie es aufgezeigt haben, oder werden diese Oasen bleiben für diejenigen, die mit dem Arbeitsstil, mit diesem Lockeren auch umgehen wollen und können?
Ich glaube, das wird sich fundamental weiter ändern. Aus verschiedenen Gründen. Also es gibt ja die äußeren Faktoren wie Digitalisierung, Automatisierung, Robotik, KI etc. pp. Und es gibt aber auch das Gesetz der Füße. Leute wollen ja nicht mehr arbeiten für Unternehmen, wo sie misshandelt werden. Um das mal so drastisch zu formulieren. Da geht man nämlich. Weil wir haben überall Stellen offen. Kann man gehen. Und ich glaube also, die Unternehmen, die auch keine Vision verdeutlichen oder keinen Purpose haben, die die Welt schlechter machen statt besser. Unternehmen, die es nur gibt, weil es Werbung gibt. Die werden weniger sinnstiftende Arbeitsplätze anbieten können und deswegen wollen weniger Menschen arbeiten. Und ich glaube, das führt dazu, dass wir eine andere Arbeitswelt sehen werden. Das dauert nicht mehr allzu lange, hoffe ich.
Der 5-Stunden-Tag, die 25-Stunden-Arbeitswoche, ein faszinierendes Diskussionsthema. Ich wünsche Ihnen interessante Gespräche darüber. Bis zum nächsten Fokus in einer Woche. Auf Wiederhören.